Deutschlandfunk Kultur heute.
Ab heute sollte es eigentlich brummen und summen auf der Leipziger Messe. Der übliche Messeklang sollte die Hallen erfüllen. Diese Mischung aus Gesprächen zwischen Einzelnen, Lesungen vor kleinem Publikum, Interviews mit prominenten Schriftstellerinnen und Schriftstellern und großen Diskussionsrunden. Doch es herrscht Stille auf dem Leipziger Messegelände. Vor einer guten Woche wurde die Buchmesse bekanntlich abgesagt, Corona-bedingt. Aber still soll es heute deshalb nicht sein. Wir beteiligen uns mit dieser Ausgabe von Kultur heute an der virtuellen Buchmesse, wie sie der Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins Alexander Skipis gefordert hat. Wenn die Buchmesse schon nicht in Leipzig stattfindet, dann doch an vielen anderen Orten, im Netz, im Feuilleton und nicht zuletzt bei uns im Radio. Was die Absage für die Branche bedeutet, dazu später ein Gespräch mit Karin Schmidt-Friedrichs, der neuen Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Und obwohl es in diesem Jahr keine Leipziger Buchmesse gibt, so gibt es doch den Preis der Leipziger Buchmesse. Die Gewinner wurden heute bekannt gegeben in unserem Schwesterprogramm Deutschlandfunk Kultur. Und zwar wie immer in den drei Kategorien Belletristik, Sachbuch-Essayistik und Übersetzung. Fangen wir alphabetisch vorne an bei B wie Belletristik. Den Preis der Leipziger Buchmesse bekommt in diesem Jahr kein Unbekannter, nämlich Lutz Seiler. Mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis wurde er ausgezeichnet, mit dem Deutschen Buchpreis für seinen Roman Kruse und nun also mit dem Preis der Leipziger Buchmesse für Stern 111. Den Ausgangspunkt dieses Romans hat Lutz Seiler selbst folgendermaßen beschrieben.
Zwei 50-jährige Thüringer, Ostthüringer aus Gera ziehen zwei Tage nach dem Mauerfall in die weite Welt mit zwei Jägerrucksäcken auf dem Rücken und einem Akkordeon.
Ja, soweit der Plot von Stern 111. Frage an meinen Kollegen Hubert Winkels, den Leiter der Deutschlandfunk Literaturredaktion. Wohin führt denn diese Reise dieser beiden Ostthüringer?
Ja, guten Tag, Frau Elmenreich. Wir fangen sozusagen mit dem sekundären Personal an. Der Hauptheld ist Karl Bischof. Seine Eltern sind Inge und Walter, die gerade im Zitat vorkamen. Und die machen sich seltsamerweise im vorgerückten Alter im Moment der Maueröffnung auf nach Westen. Der Sohn weiß gar nicht, was los ist mit seinen unauffälligen, bescheiden, angepassten DDR-Bürgereltern, dass sie auf einmal in den Westen ziehen mit allen anderen. Und dann erleben wir immer in Stückchen im Laufe der Geschichte, die von Karl erzählt wird, über Briefe vermittelt, auch die Geschichte eben dieser Eltern, die durch Westdeutschland meandern, von Auffanglager zur Arbeitsstelle, sich verlieren, sich wieder treffen. Aber irgendwann merkt man, es gibt einen Zielpunkt für die ganze Unternehmung. Der Sohn hat es immer geahnt, ein Geheimnis liegt in der Familie. Was mag es wohl sein, was die Eltern antreibt? Und um es kurz zu machen, es ist Bill Haley. Sie haben vor der Geschichte, die hier erzählt wird, schon einmal das Vergnügen gehabt, in Amerika Bill Haley zu hören und ziehen jetzt wieder nach Kalifornien und begegnen ihm auch da. Und das ist eine ganz eigene Geschichte in der Geschichte. Also die wirklich aufbrechen in die Zukunft nach Westen, wie man das immer für die jungen Leute beansprucht, das machen hier die Alten. Und der junge Karl, er bleibt in Berlin-Mitte und baut sich da ein.
Sie haben vorhin von Sekundärfiguren und Primärfiguren gesprochen. Also der Traum, der in die USA führt, der ist eher, ich will nicht sagen Nebensache, aber Hintergrund. Und die Primärfigur, dieser Karl, das Berlin der, ja, der unmittelbaren Wendezeit, ist das der Hotspot, wenn man das so sagen darf?
Kann man sagen, aber der lebt natürlich auch dadurch tiefer und schwerer und intensiver, dass die Eltern eben dieses locker luftige Kalifornische atmen. Und was Karl erlebt, der mitten im Winter mit dem Schiguli, einem Fiat-Nachbau aus sowjetischer Produktion, das Einzige, was ihm irgendwie geblieben ist, von seinen Eltern am Prenzlauer Berg ankommt, beziehungsweise in der Linienstraße in Berlin-Mitte, wo alles heruntergekommen ist. Mitten im Winter schläft er in dem Auto, isst in dem Auto, lebt in dem Auto, bis er quasi zusammenbricht und dabei ist zu erfrieren und gerettet wird von lauter, die Zeit lässt es eigentlich nicht zu, aber man müsste sagen, DDR-Späthippies oder Spätpunks, die sich in den Ruinen des Prenzlauer Bergs und von Mitte eingerichtet haben, sozusagen in Keller verließen, in aufgelassenen Wohnungen und dort hausen wie ein fremder Stamm. Und da fühlt er sich wohl offenbar nach einiger Zeit. Er wird, wie Beuys einmal von Fett gerettet wurde, wird er hier von Ziegenmilch gerettet.
Okay. Wie viel bekommt man denn mit von dem, was außerhalb dieses Autos stattfindet? Also es ist ein historischer Roman, der uns diese wirklich sehr historische Zeit nochmal in Erinnerung ruft?
Ja, es ist tatsächlich eine Vertiefung in wenige Wochen, eigentlich so zusammengeschnitten auf einige wenige Tage, in denen die gesamte anarchische Energie, die Wende der Zeiten oder das Loch, der Riss in der Zeit zu nutzen, um etwas ganz Eigenes zu machen, was von Sozialismus und Kapitalismus gleich weit weg ist. Es entstehen Typen, die haben sowas Mythisches, die laufen mit großen Hirtenstäben rum. Der eine hat immer eine Ziege in seiner Begleitung, so gezwirbelte lange Bärte und reden pathetische Dinge über die Zukunft. Und das ist so eine Gegenwelt, eine andere Welt. Und wenn einem die bekannt vorkommt beim Lesen, was eher unwahrscheinlich ist, aber wenn, dann aus Lutz Seilers Roman Crusoe, wo er das schon mal probiert hat, mit einer quasi Aussteigergemeinde im Jahr 1989 auf Hiddensee. Es gibt sogar eine Person, die in beiden Szenen vorkommt. Und man merkt daran, dass ihm diese Idee, mein Kollege Ijoma Mangold nannte es politische Romantik und Bohème, das teile ich eigentlich nicht so sehr. Es ist so eine verschobene Idee der sozialistischen Utopie, die sich sozusagen hält, wenn alle anderen Systeme weggebrochen sind und man sich tribalistisch, also stammesmäßig selbst organisiert, was natürlich nur eine ganz kurze Zeit gut geht, aber da so etwas wie der Himmel auf Erden ist, wenn auch in schimmeligem Gewölbe.
Ich höre große Begeisterung raus. Lassen Sie uns noch mal über die beiden anderen Bücher kurz sprechen. Der Preis für die beste Übersetzung geht an Pike Biermann für ihre Übertragung des Werkes Oreo von Fran Ross aus dem Amerikanischen. Ist eine Coming-of-Age-Geschichte, schon mal in den 70ern nicht schon mal, aber damals veröffentlicht im amerikanischen Englisch. Findet Pike Biermann für diese Geschichte den entsprechenden richtigen Ton, die richtige Sprache der Zeit?
Ja, es ist erstmal eine total interessante Entdeckung. Ich hatte von Fran Ross noch nie gehört. In letzter Zeit werden ja öfter aus der amerikanischen jüngeren Geschichte Autoren wiederentdeckt, wie Maya Angelou, sogar James Baldwin hat eine gewisse Wiederentdeckung hinter sich. Übrigens ein Freund von Fran Ross, wie ich jetzt gelernt habe. Und Fran Ross hat eigentlich nur einen einzigen Roman geschrieben, damals in einer Art Selbstverlag, vollkommen untergegangen und wird jetzt überhaupt erst zum ersten Mal in den USA und hierzulande wahrgenommen. Und das kann man sagen zu Recht, weil es ein aus der Zeit gefallener, ja, einerseits sozialrealer, auf der anderen Seite Superheldinnen, also feministischer Superheldinnen-Roman ist, wo die Heldin einen jüdischen Vater und eine schwarze Mutter hat. Deswegen wird sie Oreo genannt, wie dieser Keks, der eben auch schwarz-weiß ist. Mir ist das zum ersten Mal als menschliche Bezeichnung aufgefallen bei Jackie Tomis Roman Brüder. Da ist auch jemand, der heißt, wird Oreo genannt. Und das ist der Ausgangskonflikt und die junge Frau sucht ihren Vater und auf dem Weg dahin wird es, Alice im Wunderlandhaft und Superwomanhaft und frech im Ausdruck, Gossensprache, Hochsprache, Comicsprache. Eine große Herausforderung für den Übersetzer, für die Übersetzerin und Pike Biermann, die sowieso eine Neigung in diese Richtung hat, sie schreibt ja selber Krimis unter anderem, ist, glaube ich, schon die richtige, um diese Tonfälle zu treffen.
Noch kurz ein Wort zu Krebs fühlen, eine Emotionsgeschichte des 20. Jahrhunderts von der Historikerin Bettina Hitzer in der Kategorie Sachbuch.
Ja, halte ich für eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ich mag diese ganze Preisstruktur des Leipziger Buchpreises, der nicht nach dem Publikum schielt. Wir haben es hier eigentlich mit einer wissenschaftlichen Untersuchung zu tun, muss man sagen. Es ist wirklich ein solide recherchiertes, mit vielen Anmerkungen versehenes Buch, das allerdings auch gut lesbare Teile hat. So ist es nicht. Aber es ist eben nicht sozusagen so ein populäres Sachbuch zum Thema, sondern es ist eine völlig seriöse Studie über den Wandel zum Beispiel der Einstellung der Angst, sowohl bei Patienten, die Krebsdiagnose haben, bei Ärzten, bei den Angehörigen, in der Bevölkerung, wie sich das wandelt, wie das politisch instrumentalisiert wird, wie es auch medizinisch instrumentalisiert wird und zurückwirkt auf den Prozess der Krankheit selber.
Hubert,
ich finde es hochinteressant.
Ja, super, vielen Dank. Das dritte Buch der drei Bücher, die mit dem Preis der Leipziger Buchmesse 2020 ausgezeichnet wurden. Hubert Winkels aus der Deutschlandfunk Literaturredaktion. Vielen Dank.